Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Präventionsgezwitscher, dem Podcast von Grüner Vogel e.V. Ich bin Alma Fati, Fallberaterin beim Grünen Vogel e.V. und ich freue mich sehr, euch diesmal durch diese Folge zu begleiten. Einige von euch kennen meine Stimme vielleicht schon aus den vorherigen Episoden. Und in den kommenden Folgen werde ich euch hier im Podcast jetzt öfter begegnen. Heute geht es um ein Thema, das in der Ausstiegs- und Distanzierungsarbeit immer wieder eine Rolle spielt und gleichzeitig besonders sensibel ist. Rechtsextremismus zwischen Ideologie und Pathologie. Also ganz konkret um die Frage, wie lassen sich rechtsextreme Gewalt, psychische Belastungen und ideologische Überzeugungen eigentlich einordnen? Wo endet politische Motivation? Wo beginnt psychopathologische Dynamik? Und warum ist diese Unterscheidung in der Praxis so wichtig? Der Vortrag, den ihr gleich hört, kommt von meinem Kollegen Fabian Wichmann. Er hat lange in der Ausstiegsarbeit und Deradikalisierung im Kontext Rechtsextremismus gearbeitet. Er blickt auf ein Spannungsfeld, das für Ausstiegsarbeit, Psychotherapie und Sicherheitsbehörden gleichermaßen relevant ist. Es geht um die Gefahr vorschneller Psychopathologisierung, um individuelle Vulnerabilität, um die Funktion von Ideologie und um die strukturellen Lücken, die in der Praxis immer wieder sichtbar werden. Dabei wird auch deutlich, nicht jede Radikalisierung ist psychisch erklärbar, aber psychische Belastungen, biografische Brüche, soziale Isolation oder Erfahrungen von Kränkungen können die Anschlussfähigkeit extremistischer Angebote durchaus erhöhen. Genau deshalb braucht es in der Praxis einen differenzierten Blick. Freut euch auf einen Vortrag, der Theorie, Forschung und Praxiserfahrung zusammenbringt und der sehr klar zeigt, warum die Schnittstelle zwischen Ausstiegsarbeit und psychotherapeutischer Unterstützung in Zukunft noch wichtiger werden wird. Und damit starten wir in die Folge. Schön, dass ihr dabei seid.
Ich starte mal mit einem Bild, das wahrscheinlich den meisten hier noch in irgendeiner Art und Weise in Erinnerung sein dürfte. Andres Breivik, der Attentäter von Utøya 2011. Normalerweise bin ich da vorsichtig, aber in dem Fall habe ich das Bild doch nochmal rausgesucht. Aus dem einfachen Grund, weil das eigentlich ein sehr spannendes Beispiel ist, wie der Umgang mit dem Thema Extremismus und psychotherapeutischen Angeboten funktioniert. Insbesondere, weil die Diskussion gesellschaftlich eh schon schwierig war, aber in dem Fall nochmal so viele andere Ebenen quasi bedingt hat. Also zum einen die Diskussion, okay, ist es ausschließlich psychologische Perspektive oder ist es eine gesellschaftliche Perspektive? Dann sind die Fragen nach den Ursachen der Radikalisierung, aber auch Bezüge zur Deradikalisierung, welche Maßnahmen knüpfen da an? Und letztendlich immer eine Schuldfrage, also schuldunfähig, schuldfähig. Und gerade an dem Beispiel war es sehr spannend zu sehen. Kurz nach der Tat und dem beginnenden Prozess waren die ersten Fragen zur Schuldfähigkeit. 2011 gab es ein erstes Gutachterteam, die kamen zu dem Schluss, dass es sich um eine paranoide Schizophrenie bei Breivik handelte und er damit eigentlich nicht schuldfähig ist. Etwas später kam ein zweites Gutachterteam zu einem anderen Schluss und sagte, okay, da ist eine narzisstische, antisoziale Persönlichkeitsstörung, also Begriffe, die wir heute auch schon mal gehört haben, und eine Schuldfähigkeit. Am Ende blieb die Schuldfähigkeit. Breivik selber bestand auch darauf, dass er schuldfähig ist. Das war ihm wichtig. Einfach aus der Perspektive, da er sich ja ein Stück weit auch als eine Art Messias verstanden hat, der letztendlich anderen es vermittelt, es gleich zu tun. Deswegen ja auch der Modus operandi, die Präsentation eines Manifestes. Also all diese Sachen waren ja eigentlich eher der Anreiz, dass er eine Welle lostreten wollte, was zum Teil funktioniert hat. Wir haben viele andere Attentäter, die dem folgten, die sich auch wiederum auf ihn bezogen haben. Die schon angesprochenen Gruppen wie Terrorgram oder nihilistische Gruppen, die dann von sogenannten Saints, also Heiligen sprechen. Und dazu zählt dann ein Breivik. Das war letztendlich sein Ziel, dahin zu kommen. Das Spannende war, dass eigentlich auch von dem Attentat in Norwegen eine Diskussion losgetreten worden ist und auch das Justizsystem novelliert worden ist, weil vorher war es eine sehr einfache Entscheidung, entweder ja oder nein, also schuldfähig, wenn keine psychische Disposition da ist, schuldunfähig, wenn eine da ist. Man hat jetzt im Nachgang noch mal viel mehr Graustufen eingebaut und eine viel stärkere Reflexion auch der Tatmotive und auch eine Möglichkeit zu sehen, okay, diese beiden Prozesse oder diese beiden Dispositionen können sich auch miteinander bedingen. Also Ideologie und psychische Disposition können ineinander spielen. Und das war ein Prozess, der in Norwegen stattfand und da letztendlich zu diesen überarbeiteten Bewertungen führte. Wir müssen nicht mal so weit weggucken. In Deutschland erinnere ich noch an den Fall David S. aus München. Eine ähnliche Diskussion, Schuldfähigkeit. Also David S. Hat das Attentat des Olympia-Einkaufszentrum 2016 ebenfalls mit einer politischen Motivation und die gleiche Diskussion. Schuldfähigkeit, psychische Störung, wie auch immer. Also die gleichen Fragen standen noch da im Raum. Am Ende ist er jetzt eingestuft als politisch motivierte Straftat, aber hat vorher schon Aufenthalte gehabt in Einrichtungen und hat sie immer noch. Radikalisierung, schon mehrfach gesagt, ist kein Krankheitsbild. Wir brauchen eine differenzierte Betrachtung, insbesondere in der Arbeit und keine Pathologisierung und damit auch klare Rollen und eine strukturierte Kooperation, die schon mehrfach angesprochen ist heute und letztlich auch belastbare Systeme. Und daran hängt es vielleicht auch zuweilen. Welche Fallkonstellationen haben wir jetzt eigentlich? Ich habe es mal versucht, so ein bisschen zu gruppieren in drei, wobei die drei natürlich so nicht funktionieren in der Praxis. Die sind viel differenzierter, viel vermischter miteinander. Aber um es mal so ein bisschen zu sortieren, haben wir jetzt den ersten Fall, eine Person, die ideologisch auffällig ist, aber letztendlich ohne einen psychopathologischen Hintergrund, der relevant wäre. Das sind so die Fälle, die man im Kopf hat, wenn man im Bereich Rechtsextremismus da diskutiert und sich das Feld anschaut. Wir finden gleichzeitig Sachen wie keine Impulskontrollstörung. Also das sind die Punkte, die auch Kerstin vorhin schon angesprochen hat. Und es ist eine primär ideologische, biografische Arbeit, die da stattfindet, eine Auseinandersetzung mit der Person, die vielleicht auch ja, Identitätssuchen beinhaltet, Zugehörigkeitsgefühl, was gesucht wird und letztendlich auch ein Statusgewinn innerhalb der Szene oder innerhalb einer Gruppe. Dann haben wir diese mittlere Gruppe, die vulnerable Gruppe mit ideologischen Funktionalisierungen. Die sind die Gruppe, wo eigentlich primär die Bedarfe einer strengeren und dichteren Kommunikation und Kooperation von verschiedenen Feldern notwendig machen. Also da kennt man Kränkungserfahrungen, da hat man Mobbingerfahrungen, soziale Isolation, vielleicht auch depressive Symptomatiken oder auch andere von Kerstin schon angesprochene Punkte, wo letztendlich neben der biografischen, neben dem ideologischen, aber auch teilweise einfach noch eine psychotherapeutische Unterstützung mit rein muss. Das ist nicht immer ganz leicht, ist nur mal so zwei Praxisbeispiele. Das eine war eigentlich auch ein Stück weit in der Diskussion damals DNE so ein bisschen der Startpunkt. Das war ein Fall, eine Frau, die über viele Jahre in der rechtsextremen Szene war, später dann als V-Person noch für den Verfassungsschutz gearbeitet hat, dann da wieder raus ist und den Ausstieg abgeschlossen hat und dann zum Psychotherapeuten wollte. Und hat dann halt die Situation geschildert und ihren Werdegang und die Erfahrungen, die sie gemacht hat. Und der erste Kommentar, und das war ja 2011, 2012, der erste Kommentar von dem Therapeuten oder der Therapeutin war dann, ja, das klingt ja alles schon ganz schön nach Tatort. Also der hat diese biografischen Erfahrungen einfach nicht ernst genommen und hat es eher so ein bisschen als ja überzogene ideologische oder überzogene biografische Erzählung verortet. Da sind wir jetzt schon weiter mit den 13, 14 Jahren dazwischen, aber man sieht, dass da auch eine Entwicklung stattgefunden hat und dass die auch notwendig war, weil wenn wir diese biografischen Erfahrungen nicht ernst nehmen, dann können wir natürlich auch die Bedarfe der Person, insbesondere mit den psychischen Dispositionen, die die Person mitbringt, einfach nicht entsprechend oder denen nicht gerecht werden. Der letzte Fall, das sind wahrscheinlich dann auch Fälle, die dann primär auch gerade nochmal angesprochen worden sind, die jetzt nicht zwangsläufig in der alltäglichen Beratungspraxis unserer Arbeit, aber auch durchaus immer wieder tangieren. Aber das sind die Fälle, die dann doch noch eine dichtere, engere Zusammenarbeit brauchen mit den entsprechenden Fachstellen. Wie wirkt das jetzt? Nur mal so ein kurzer Überblick. Wir haben die Punkte vorhin schon mal gehört, also nochmal sehr deutlich. Radikalisierung ist keine psychiatrische Diagnose. Die Mehrheit der Fälle haben keine schwere psychische Störung. Und die Gefahr ist auch immer, wenn wir dieses Thema allzu sehr pathologisieren, dass es dann natürlich auch insbesondere im Bereich Rechtsextremismus entpolitisiert wird. Und die Diskussion, die findet man auch auf verschiedenen fachlichen Ebenen. Wir müssen diese beiden Perspektiven mitdenken, aber auch gleichzeitig sehr deutlich machen, dass ideologische und Extremismus ja natürlich auch mal eine ideologische, eine politische, eine Dimension haben, die jetzt nicht nur im Individuum beruht. Wir haben diese auf der einen Seite psychischen Belastungen, Dispositionen, Traumaerfahrungen, Kränkungs-, Ohnmachtserleben und all diese Punkte. Und die Ideologie kann das natürlich erstmal auch ein Stück weit kompensieren über klare Schuldzuweisungen, Feindbildklarheit, Zugehörigkeitsgefühle und eine Selbstwertkompensation. Da passen einfach bestimmte Stücken sehr gut ineinander und damit sind sie halt funktional anschlussfähig. Und das Spannende ist vielleicht nochmal der Gedanke, dass diese gleichen Prozesse auch wiederum in der Distanzierungs- und Ausstiegsarbeit funktionieren. Stichwort diese soziale Isolation, Suche nach Ersatzräumen, Selbstwertkompensation, Zugehörigkeit, das sind auch alles Probleme, mit denen wir in der Deradikalisierungsarbeit befasst sind. Und wir kennen auch durchaus Fälle, wo auch nach einem Ausstieg diese innere Leere stattfand und die Personen letztlich dann sich wiederum anderen extremistischen Gruppen angeschlossen haben, aus den ähnlichen Gründen, wie sie schon mal eingestiegen sind, aber diese Leere und diese Dispositionen, die vielleicht auch schon vorher da waren, die wirken natürlich auch noch nach dem Ausstieg. Von daher sind diese Fragen nicht nur für den Einstieg relevant, sondern primär auch nochmal für den Ausstieg. Welche Praxisprobleme? Wir haben schon so ein paar besprochen, deswegen würde ich da jetzt mal so schneller rübergehen. Wir haben die Frage der Pathologisierung, wo verlaufen die Grenzen und auch von Zuständigkeiten. Wie kann damit umgegangen werden? Vielleicht nochmal so ein Punkt, der für mich auch nochmal spannend ist. Wir haben es auch teilweise mit Klienten zu tun, die, ich habe es jetzt mal hier als, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber ich habe es mal als therapiesozialisierte Selbstrepräsentation benannt. Also Personen, die über viele Jahre in Hilfesystemen waren und am Ende eigentlich von diesem Prozess dann wiederum in der Beratung landen und man als Berater, als Beraterin recht schwer differenzieren kann, präsentiert der mir da ein Bild, was er gelernt hat über die Jahre? Also bringt der Antworten, die er eigentlich über seinen therapeutischen oder wie auch immer Hilfekontext quasi erlernt hat? Und ich als Berater, als Beraterin muss dann schauen, okay, wo sind die ernsthaften Inhalte hier eigentlich und wo funktioniert da eigentlich nur in einem System, wo er eine letztliche Perspektive sich erhofft im Sinne von Hafterleichterung oder wie auch immer Zugang oder einfach ein bisschen Ruhe. Wenn man sagt, was der andere hören will, hat man vielleicht nach 2 Stunden noch etwas mehr Ruhe. So, also solche Punkte fand ich immer noch herausfordernd, gleichzeitig nicht der Person den Willen, die Motivation abzusprechen, aber gleichzeitig auch so eine Vorerfahrungen oder strategische Kommunikation und strategisches Verhalten ein Stück weit auszuschließen. Dann kommen wir nochmal so die Frage zwischen Hilfebedarf und Sicherheitslogiken. Auch da gibt es natürlich Spannungsfelder, insbesondere wenn es dann halt in Richtung Gewaltfantasien geht, wenn es dann ja Ambivalenzen gegenüber Gewalt geht, was wird wie dokumentiert, wann muss man letztendlich auch dann die entsprechenden Schnittstellen nochmal ansprechen, um eine weitere Eskalation nicht vollziehen lassen zu können. Andererseits ist natürlich unsere Arbeit immer auf Beziehungsarbeit orientiert und wenn wir diese Beziehungsarbeit allzu stark und zu schnell oder wie auch immer gefährden, dann haben wir natürlich auch keine Möglichkeit mehr, da zu intervenieren. Also das ist halt auch immer so ein zweischneidiges Schwert und man muss da ein Stück weit abwägen. Der letzte Punkt und vielleicht gerade nochmal da auch aktuell umso wichtiger, wir sprechen hier über eine Struktur, die aber grundsätzlich strukturell sehr verwundbar ist. Also wir haben hier projektbezogene Angebote, die auch dann in Kooperation differenzierte Schnittstellen arbeiten, aber letztendlich der Projektlogik unterliegen in der Finanzierung, in der Ausgestaltung, was am Ende zur Folge hat, dass wir mit sicherheitsrelevanten Klienten zu tun haben, aber auch gleichzeitig auf lange Sicht möglicherweise Probleme haben, die entsprechend begleiten zu können. Also diese Logiken, die sich da ein Stück weit auch konterkarieren. Und die Wartezeiten, also wir haben da so einen Kreislauf, wo wir auf der einen Seite die schon besprochenen Dispositionen von Personen mit haben, wo Ideologie beziehungsweise dann auch psychische Disposition als Beschleuniger wirken von diesen Prozessen. Dann haben wir aber eine Versorgungsrealität, die eigentlich nicht ausreichend ist. Vor 12 Jahren war es noch so, dass man halt die Realität nicht anerkannt hat der betreffenden Person und sagte, das ist ja ein Tatort, den du mir gerade schilderst. Heute haben wir eher die Bedarfe und gleichzeitig vielleicht viel zu lange Wartezeiten, viel zu große Schwierigkeiten, in das Hilfesystem überhaupt reinzukommen und dazu noch in der Person ja teilweise Abwehrmechanismen. Ein Klient im Bereich Rechtsextremismus, der zu mir sagte, naja, er hat lange gebraucht nach dem Ausstieg, um erst auch psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil entsprechend seines Rollenmusters, also einerseits als Mann braucht er die Hilfe natürlich nicht und andererseits war es auch aus seinem Verständnis, alle Personen, Gruppen, Tätigkeiten, die nicht zu seiner Basisbezugsgruppe und damit auch politischen Kohorte gehört haben, waren Feind und damit waren Therapeuten ebenfalls Feinde, weil sie einem anderen politischen System aus seiner Perspektive angehörten. Also auch diese Hemmnisse, überhaupt Hilfe anzunehmen, sind im Individuum auch nochmal deutlich schwieriger als in der Normalbevölkerung, wo es da ja auch schon schwierig ist, da bestimmte Bevölkerungsgruppen für Therapie zu bewegen. Was braucht es jetzt, um es mal kurz abzubinden? Wir brauchen die klar definierten Schnittstellen. Wir müssen eine Rollenklarheit haben, auch der Angebote. Nicht jede Funktion kann von der Psychotherapie übernommen werden, genauso wie Angebote der Psychotherapie nicht einfach von den Beraterinnen und Beratern übernommen werden kann. Das heißt aber auch, dass wir eine Qualifizierung brauchen im Bereich der Berater und Beraterinnen, um ein Stück weit eine Sortierung vorzunehmen, um bestimmte Bilder zu erkennen, bestimmte Muster zu erkennen, darauf eingehen zu können. Wir müssen aber auch, wie gesagt, diese Dialektik haben und darüber nachdenken, dass wir natürlich auch immer noch diese politische Dimension da drin haben. Wenn wir schon bei so Fragen von Standards und Prozessen und Abläufen sind, wir haben gerade noch unsere aktuelle Publikation, unsere Selbstdarstellung, wo eben auch entsprechende Standards und Abläufe angesprochen sind. Also solche grundsätzlichen Sichtbarmachungen von Arbeitsprozessen sind für beide Seiten notwendig, um letztendlich diese Prozesse überhaupt zu verstehen und sinnvolle Kooperation zu entwickeln. Also wir haben eine notwendige Differenzierung und Qualifizierung auf der individuellen Ebene. Also es geht nicht nur um die politische Überzeugung, sondern auch um die psychopathologische Symptomatik. Dazwischen muss differenziert werden. Wir müssen differenzieren zwischen der echten Reflexion und quasi der therapiebedingten Selbstrepräsentation, Hilfebedarf, Sicherheitslogik, wann wir da einschreiten und strukturell letztendlich zwischen dem Beratungsauftrag im Bereich Deradikalisierung und Ausstieg und anderen Professionen. Und da nochmal zu bedenken, es wurde schon mehrfach angesprochen, nihilistischer Extremismus oder nihilistische Gewalt. Neuere Form von gewaltvollem Verhalten mit ideologischen Bezügen, die wir jetzt immer mehr sehen. Und da werden die Bedarfe nochmal deutlich stärker werden, als was wir jetzt schon sehen. Das werden Herausforderungen sein in der Zukunft. Und letztendlich eine differenzierte und qualifizierte Versorgung und Zugangswege, nicht nur auf einer individuellen Ebene niedrigschwellige Angebote machen, sondern wirklich strukturell Wege zu finden, um diese Arbeit in der Fläche zu verankern. So, jetzt schließe ich ab. Was machst du?
Das war diese Folge vom Präventionsgezwitscher mit einem Vortrag von Fabian Wichmann zu einem Thema, das in der Praxis oft mitschwingt, aber selten so systematisch aufgeschlüsselt wird. Das Spannungsfeld zwischen Ideologie und Pathologie im Rechtsextremismus. Besonders wichtig fand ich an diesem Beitrag, dass er keine einfachen Antworten gibt, sondern im Gegenteil zeigt, warum einfache Antworten hier meistens in die Irre führen. Weder lässt sich Rechtsextremismus einfach als Ausdruck psychischer Erkrankung erklären, noch lassen sich psychische Belastungen im Ausstiegsprozess einfach ausblenden. Was nehmen wir aus dieser Folge mit? Erstens, Radikalisierung ist kein Krankheitsbild. Die große Mehrheit radikalisierter Personen erfüllt keine Kriterien einer schweren psychiatrischen Störung. Wer Extremismus vorschnell pathologisiert, verfehlt seinen politischen und ideologischen Gehalt. Zweitens, psychische Belastungen können trotzdem relevant sein. Soziale Isolation, Kränkung, Ohnmacht, depressive Symptomatik oder traumatische Erfahrungen machen extremistische Angebote in manchen Fällen anschlussfähiger. Nicht als Ursache, aber als Verstärker. Drittens. Für die Praxis braucht es Differenzierung statt Schubladen. Fabian Wichmann hat drei idealtypische Konstellationen vorgestellt. Den ideologisch Gefestigten, den Vulnerablen mit ideologischer Funktionalisierung und den Fall einer schweren psychischen Erkrankung mit ideologischer Überlagerung. Genau solche Unterscheidungen helfen passender zu intervenieren. Viertens, Ausstiegsarbeit, Psychotherapie und Sicherheitslogik müssen besser verzahnt werden. Denn viele der Probleme liegen nicht nur im Einzelfall, sondern in den Strukturen. Fehlende Therapieplätze, unklare Zuständigkeiten, zu wenig Vernetzung und zu wenig spezialisierte und verlässliche Regelangebote. Und vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis dieser Folge. Professionelles Handeln in diesem Feld heißt vor allem, Komplexität auszuhalten und trotzdem handlungsfähig zu bleiben. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Ich bin Alma Fati und ich freue mich, euch auch durch weitere Folgen dieser Staffel begleiten zu dürfen. Präventionsgezwitscher gibt es überall dort, wo ihr Podcasts hört. Wenn euch die Folge gefallen hat, hört gern auch in die anderen Episoden rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis bald.